Richtig. Läuft's? Perfekt. So, und zwar möchte ich mit euch geschwind mal was anschauen, bevor wir in den Lobpreis gehen, was mit dem Lobpreis zu tun hat. Ist das gut? So, Halleluja. Beten wir zu Anfang, hä? Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns in aller Wahrheit führst und leidest. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Danke, dass wir dir gehören. Danke, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Und danke, dass du uns Gutes tust an Geist, Seele und Leib. Danke, dass du uns in deiner Hand hast. Danke, dass wir dir gehören. Danke, dass wir dein Eigentum sind. Und danke, dass du über deinem Eigentum wachst, dass dein Auge auf dein Eigentum gerichtet ist. Danke, Jesus, dass du uns durch und durch kennst. Danke, Herr, dass du uns bewahrst, beschützt. Danke, dass du bei uns bist, alle Tage bis an dieser Weltende. Danke, dass du bei uns bist. Danke, Jesus, preis sei dir. Halleluja. Halleluja. Amen. So, Halleluja. Es gibt eine ganz interessante Bibelstelle, die ich euch gleich zeigen werde. Da steht drin, dass Gott seine Feinde schlägt mit der Rute, wenn Lobpreis stattfindet. Das ist eine interessante Bibelstelle, oder? Das ist im Alten Testament, aber ich glaube, das gilt auch für heute noch. Und ich glaube, dass Lobpreis und Anbetung ist eine Waffe. Das ist etwa eine Proklamation, ein Sieg. Und ihr seid ja schon wahnsinnig tolle Anbeter und Lobpreiser. Aber ich glaube, wir werden heute Morgen ein bisschen so Kriegsgeschrei machen und ein bisschen einen Kriegstanz machen und werden gegen den Feind vorwärts gehen. Amen. Und das tun wir aus dem vollen Bewusstsein, dass wenn wir loben und preisen, Gott sich mit uns eins macht und den Feind schlägt. Okay? Damals waren das auch Menschen, die geschlagen wurden, getötet wurden. Heute ist unser Kampf nicht mehr gegen Fleisch und Blut, aber gegen die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Da hat sich nichts dran verändert, okay? Und diese Bibelstelle steht in Jesaja 30, Vers 32. Ich lese euch erst von Luther vor und dann von Hoffnung. Und da heißt es, jeder Schlag der Zuchtrute, die der Herr auf ihn niedersausen lässt, geschieht unter Pauken und Zitterspiel. Und er kämpft mit Assur, wie man im Tanz ein Opfer schwingt. Interessante Bibelstelle, ja? Jedes Mal, wenn ein Schlag der Herr fährt, jedes Mal, wenn Lobpreis stattfindet, gibt Gott einen Schlag auf seine Feinde. Ist das super? Gott stellt sich zu uns. Das Problem ist, dass wenn wir angegriffen sind, dass wenn wir attackiert sind, wenn es uns nicht gut geht, unsere Emotionen sagen, oh Thomas, dir geht's heute gar nicht gut. Zieh dich zurück, leg dich ins Bett, schlaf noch eine Runde, vielleicht wird's dann besser. Und wenn du aufwachst, was ist dann? Gar nichts ist besser. Warum? Weil du nicht kämpfst. Du musst kämpfen. Wie kämpfen wir? Wir kaufen uns ein Schwert irgendwo im Waffengeschäft und dann springen wir in die Fußgängerzone. Nee, so kämpfen wir natürlich nicht. Sondern unser Kampf ist nicht menschlich, sondern geistlich. Und wenn wir in den Lobpreis gehen, wenn du zu Hause Lobpreis laufen lässt, wenn du laut ein Lied singst, dann schwingst du im Geist das Schwert gegen Satan. Hör dir mit zu. Bleib konzentriert. Lass heute keine Ablenkung zu. Wenn du Sieg brauchst in deiner Familie, für deine Kinder, in deinem Job, egal wo, fang an zu kämpfen. Und nicht auf die Knie und rutschen und Gott beknien und Herr, greif doch ein, warum bist du stumm und warum hörst du mir nicht zu? Das hat nichts mit geistlichem Kampf zu tun. Das tun Leute, die den Vater nicht kennen. Wir kommen zum Thron der Gnade allezeit freimütig. Amen. Aber wenn wir Satan attackieren wollen, tun wir das durch Lobpreis. Unser Verstand sagt, und das ist gut so. Alles, was Gott tut, sagt unser Verstand, Aber unser Geist sagt, okay, dann mache ich's halt. Okay? Warum? Weil dein Geist ist eins mit Gott. Dein Verstand sagt, das macht keinen Sinn. Das haben wir letzte Woche gelernt. Dass durch diese törichte, unsinnige Botschaft Gott entschieden hat, Menschen zu retten. Amen. Halleluja. Ich finde immer lustig, dass Gott einen Sinn für Humor hat. Ich habe gestern die beiden angerufen, Vanessa und Nico, sagen, heute machen wir Lobpreisgottesdienst. Weil ich dachte, ich habe keine Predigt. Jetzt habe ich eine Predigt davor, eine Predigt danach. Gott hat einen Sinn für Humor und macht das immer so, wie er will. Jetzt gehen wir mal zu Hoffnung. In Hoffnung steht, sie bekommen die vom Herrn verhängte Strafe. Seht ihr, was hier steht? Leute, entspannt euch. Der Teufel tobt gerade. Und er macht es so, als würde es aussehen, er übernimmt die ganze Welt und er macht, was er will. Ich sage dir, das stimmt nicht. Gott hat beschlossen, dass es Hiebe gibt. Amen. Sie bekommen die vom Herrn verhängte Strafe, ein Rutenhieb nach dem anderen, klatscht auf sie nieder, begleitet von Trommelwirbel und Klängen der Laute. Das Instrument dabei ist völlig Banane. Sondern es geht darum, ja, Gott selbst wird gegen sie kämpfen. Der Herr selbst, Gott selbst wird gegen sie kämpfen. Amen. Wenn wir gerade nicht viel sehen, heißt es nicht, dass kein Kampf stattfindet. Ich sage euch das jetzt im Vorfeld, damit wir heute in den Lobpreis gehen mit einem Bewusstsein des Sieges. Okay? Und mit einem Bewusstsein, ey, ich lobe und preise Gott heute, damit mein Gott sein Werk tun kann, nämlich den Feind schlagen. Amen. Halleluja. Und wenn er das tut, wirst du auch zur Zielscheibe. Der Satan hasst dich. Er hasst es, wenn du lobst und preist. Er versucht dich abzulenken. Wie macht er das bei mir? Er kommt im Radio, ein altes Lied von früher, so ein sentimentales Lied. Ja, kennt ihr das? Wo er deine Seele lockt, wo er deine Emotionen von früher reaktivieren will, als du frisch verliebt warst zum ersten Mal und all so ein Käse. Ja, und da merke ich ganz oft, wie der Heilige Geist sagt, Thomas, pass auf, Attenzione, Attention, ja, auf Sächsisch ein Tännchen. Aufpassen, was passiert. Lass dich nicht mehr veräppeln, okay? Halleluja. Ich möchte euch noch gerne etwas vorlesen. Und zwar habe ich mal heute Morgen nachgeschaut. Aber da, ja, da komme ich, wir müssen erst noch was lesen. Das machen wir noch. Wir lesen ab Vers 27 von dieser Geschichte. Jesaja 30, 27 in Hoffnung. Und da möchte ich euch was zeigen. Seht ihr den Herrn nahen? Er kommt von weitem, von weit her, gepackt von glühendem Zorn, steht es da auch? Ich habe ein bisschen neuere Version, glaube ich. Mit Gewalt erhebt er sich, seine Lippen beben vor Wut und seine Zunge sprüht Feuer. Wir denken immer, Gott, warum machst du nichts? Wenn der zornig wird, Freunde, dann ist es gut für uns passiert, uns trifft der Zorn Gottes nicht mehr, geht nicht. Aber die Feinde, okay? Lies, was hier steht, es ist heftig. Sein Atem reißt alles mit sich fort wie ein tosender Bach, der einen bis zum Hals reicht. Er kommt, um die Völker im Sieb zu schütteln und die wertlosen Stoppeln wegzuwerfen. Wie wilde Pferde wird er sie bändigen. Er wird ihnen Zaumzeug anlegen und sie daran ins Verderben führen. Leute, das ist das, was kommt für die Gottlosen. Vers 29. Ihr aber werdet Lieder singen, wie in den Nächten, in denen ihr heilige Feste feiert. Das sind wir. Ihr werdet fröhlich sein wie die Pilger.
Aber mir geht's nicht gut.
Die unter Flötenspiel zum Berg des Herrn ziehen. Die unter Flötenspiel zum Berg des Herrn ziehen. Versteht ihr? Es ist Altes Testament. Wir müssen das lesen aus der Sicht der neuen Schöpfung. Damals war auf dem Berg Zion war Gott, da wo der Tempel war. Wir ziehen auch zum Berg. Aber das tun wir im Geist, das können wir immer tun und überall. Ist kein Ort auf der Erde, sondern sobald wir Lobpreis tun, sobald wir Instrumente spielen, lustig, jetzt greift er meinen Hals an. Kein Thema. Okay? Alles gut. Okay? Die unter Flötenspiel zum Berg des Herrn ziehen, zum schützenden Fels des Volkes Israel. Der Herr lässt seine Donnerstimme hören in schrecklichem Zorn, schlägt er zu mit loderndem Feuer, Wolkenbruch, Sturm und Hagel. Kommt euch das bekannt vor? Die Assyrer werden zu Tode erschrecken, wenn sie die Donnerstimme des Herrn hören und seine Stockschläge spüren. Leute, das ist mein Gott. Sie bekommen die vom Herrn verhängte Strafe. Ein Rutenhieb nach dem anderen klatscht auf sie nieder, begleitet von Trommelwirbel und Klängen der Laute. Ja, Gott selbst wird gegen sie kämpfen. Der Platz ihrer Hinrichtung ist längst vorbereitet. Auf den König wartet der Scheiterhaufen. Leute, ich habe mir da einen Klammer dazu geschrieben, Illuminaten, Politiker, Rothschild, alle die, die gerade meinen, sie beherrschen die Welt. Für die, versteht ihr, Gott hat immer noch Gnade, wenn sie sich bekehren. Aber wenn sie sich nicht bekehren, ist das ihr Los. Die Feuerstelle wurde ausgehoben, tief und weit. Eine große Menge Brennholz hat man aufgeschichtet. Der Atem des Herrn, feurig wie ein glühender Lavastrom, setzt alles in Brand. Leute, das ist mein Gott. Amen. Das ist unser Gott. Und ich habe nachgeguckt, was Assur ist. Assur war eine Stadt im heutigen Irak in der Nähe von Mosul. Interessant. Und da habe ich nachgeschaut, was die Geschichtsschreibung sagt. Der Hauptgott Assur, der Hauptgott. Ihr wisst, wer der Hauptgott ist. Wer ist es? Satan. Immer. Jede Religion ist Satan. Der sowohl der Stadt als auch seinem ganzen Reich seinen Namen verliehen hat, war ein kriegerischer Gott. Kommt euch das bekannt vor? Gegen wen führt er Krieg? Gegen das Volk Gottes. Das ist sein einziges Ziel. Alles, was wir gerade erleben, ist Krieg gegen das Volk Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr das geistig greifen könnt. Ich weiß auch, dass nicht immer jeder mir glaubt, aber das ist mir egal. Der Teufel führt Krieg gegen das Volk Gottes und sonst gegen niemand. Die einzigsten Feinde, die Satan hier auf Erden hat, sind wir. Er führt Krieg gegen uns. Der ganze Mist hier ist nur, damit der Lobpreis zum Schweigen kommt. Versteht ihr? Das ist sein Ziel. Die Assyrer verstanden sich als ein Volk von Kriegern. Sie eroberten große Gebiete, die aus ihrer Sicht fast die ganze bekannte Welt umfassten. Jetzt pass auf. Ihr Verhalten gegenüber der feindlichen Bevölkerung galt als besonders grausam. Viele Städte ergaben sich den assyrischen Truppen kampflos. Und das ist, was ich gerade sehe in der Christenheit. Sie ergeben sich Satan kampflos. Viele Christen machen einfach mit, ja, das ist halt so, das Gesetz, das hat, ja, jeder wie er will, okay? Sie ergaben sich den Truppen kampflos. Denn Widerstand wurde meist teuer bezahlt. Die Assyrer erhängten und fehlten ihre Feinde, schlugen ihnen die Köpfe ab oder ließen ihnen bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Wunderbare Aussicht für uns, wenn wir jetzt gegen sie kämpfen, oder? Aber ich glaube, mein Gott ist größer. Das war die Einleitung für den Lobpreis, damit ihr versteht, wer die Assyrer sind, damit ihr versteht, was passiert, wenn wir loben und preisen. Amen. Es ist nicht Lala-Musik und schöne Lieder und schöne Texte. Hier findet ein Kampf statt. Und kämpfe heute Morgen mit dem Bewusstsein, Gott ist mit dir. Und jedes Mal, wenn wir loben und preisen, saust die Zuchtrute nieder. Amen. Halleluja. Und nachher wird's noch besser, nach dem Lobpreis. Läuft? Wow. Danke, Papa, für lebendigen Lobpreis. Danke. Danke, dass wir mega heute Morgen durchstarten, dass wir deinen Sieg erleben, dass wir deine Führung und Leitung erleben. Vater, danke, dass du da bist. Papa, danke für Freude in unserem Herzen. Danke für Freiheit in unserem Herzen. Danke, dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Danke, dass wir noch im Frieden sind, noch Gottesdienste feiern dürfen. Danke, alles weißt du schon im Voraus. Vater, wir lassen keine Furcht und keine Angst in unserem Herzen zu, sondern wir vertrauen dir, dass du das Ende des Buches kennst, wo wir gerade den Anfang lesen. Danke, Jesus. Danke, dass nichts passiert, was du nicht zulässt. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Ich weiß nicht, ob ihr in den Nachrichten aktuell seid. Und da kriegt man einiges mit. Und ich denke, bis zum Herbst bekommen wir den Impfzwang. Es ist zwar durch die Hintertüre, aber es wird kommen. Also es ist so, dass unser Spahn, ich weiß nicht, ob es durchgeht oder nicht, aber geplant ist es, dass du nur noch einkaufen darfst ab Herbst, wenn du geimpft bist, genesen oder einen Test hast. Und diesen Test musst du dann selber bezahlen. Kannst dir ausrechnen, was der kostet, wenn der 10 Euro kostet, 15 Euro, 20 Euro und du musst dich alle 2 Tage testen lassen, dann geht es schnell ins Geld. So, ich empfehle euch, mit dem Herrn zu dealen und ihn zu befragen, soll ich mich testen lassen, impfen lassen, ja oder nein. Deal das mit dem Herrn und treff eine Entscheidung, okay? Und es ist wirklich so, wenn du nicht geimpft bist, dass du wahrscheinlich dann auch nicht mehr an deinen Arbeitsplatz kannst, du darfst nicht mehr öffentlich mitfahren und so weiter. Also, jeder muss für sich selber die Entscheidung treffen. Es sind einige auch hier, die sind geimpft schon und ich mache niemanden Vorwurf. Es ist jedem seine freie Entscheidung zu sehen, bin ich bereit, meinen Arbeitsplatz zu verlieren, bin ich bereit, dies, das, sel und jenes. Muss jeder für sich entscheiden, okay? Halleluja, ist aber still geworden, hä? So, dann habe ich gestern ein Video gesehen, ich schneide das nur kurz an. Es geht um die Bargeldabschaffung, Leute. Das ist einer der größten Schritte in der Endzeit, denn die Bibel sagt uns ganz klar, nur wer das Zeichen des Tieres hat, kann kaufen oder verkaufen. Und gestern habe ich ein Video gesehen von so einem sogenannten Finanzexperten, wobei ich gespürt habe, er ist auch einer von denen und er preist es an als was ganz Tolles. Also diese ganzen Sachen, die Vorbereitungen dafür, für alles Bargeldlose, sind so gut wie abgeschlossen und er sagt, er geht davon aus, dass zwischen nächstes Jahr und 24 das eingeführt wird, dass in ganz Europa kein Bargeld mehr gibt. Wenn das Bargeld weg ist, ist eure komplette Freiheit weg. Man kann sehen, was kaufst du ein, wem schenkst du was, wo bezahlst du und so weiter. Und das noch viel Schlimmere ist, dass einer irgendwo in Deutschland oder sonst wo auf der Welt auf den Knopf drücken kann und du bist nicht mehr zahlungsfähig. Die absolute Kontrolle ist beim Staat. Und es wird kommen. Die Frage ist nicht, ob es kommt. Die Frage ist, wann es kommt. Und ich gehe stark davon aus, dass es das Zeichen des Tieres sein wird, Leute. Weil sie sagen in diesem Video, du kriegst entweder ein Zeichen an deine Hand oder einen Chip unter die Haut. Leute, wir sind schon so nah. Wir sind nicht 5 vor 12, wir sind 1 vor 12. Es ist kurz vor knapp alles. Und ich sage euch das nicht, damit ihr Angst habt, sondern ich weiß, ihr habt euch mal entschieden hier, dass ihr die ganze Wahrheit wollt. Und auch da müssen wir uns vorbereiten. Wir dürfen uns freuen. Wir dürfen uns unser Haupt erheben und dürfen erwarten, dass Jesus kommt. Okay? Die treibende Kraft hinter dem allem ist das World Economic Forum. World Economic Forum. Das ist von Klaus Schwab gegründet. Und ich zeige euch mal das erste Bild von diesem Klaus Schwab. Er hat interessante Kleidung an, möchte ich mal dazu sagen. Sehr interessant, oder? Ich habe extra dieses Bild rausgesucht, wo er nicht mit Anzug und Krawatte ist, sondern es sagt was. Leider kann man das Wappen oben an seinem Hals nicht sehen, weil das Bild zu unscharf ist, aber ich zeige euch gleich noch ein paar Bilder mehr. Er ist der Gründer des World Economic Forums. Heieiei, was ein Zungenbrecher heute Morgen für mich. Ja, die haben sich dieses Jahr im Januar in Davos getroffen mit allen Politikern von Europa und von der ganzen Welt. Und ihr müsst verstehen, diese Leute, er und andere, die High Society, die Upper Class, trifft sich mit Satan. Er kommt sichtbar in den Raum und redet mit denen und er sagt ihnen ganz konkret, was er möchte. Die geben das dann weiter, die Merkel war dort, andere waren dort. Sie hören dann, was gut ist für unsere Welt. Auch das Wort World Economic Forum hört sich ja auch gut an, ne? Hört sich so an wie ein ganz nettes Wort. Ja, das Weltwirtschaftsforum oder so. Ja, braucht es jemand? Nein. Dort wird ganz klar gesagt, wie es abläuft. Und Satan hat seinen Zeitplan. Und er weiß, das nächste, was weg muss, sind die Finanzen. Das Bargeld. Versteht ihr? So. Und wir laufen zielstrebig auf dieses Ziel zu. Israel testet es schon, Schweden testet schon, da ist manche Länder, China ganz schnell, da ist ganz groß dabei, alles Bargeld. Du kannst keinen auf Deutsch Furz mehr lassen, ohne dass jemand das kontrolliert. Übrigens, die Bundesregierung hat diese Woche ein neues Gesetz erlassen. Man kann jetzt nur auf Verdacht dein Handy abhören, dein WhatsApp abhören, deine Telefonate abhören, deine Telegram mitlesen, alles, deine E-Mails nur auf Verdacht. Vorher ging das nur, wenn ein Richter das genehmigt hat. Jetzt geht es auf Verdacht. Merkt ihr, Leute, wie das alles im Hintergrund läuft, ohne groß, dass die Welt es mitbekommt? Ihr seid absolut gläsern jetzt. Die wissen, was du im Fernsehen anschaust, was du dir im Internet anschaust. Sie wissen, für was du dich interessierst, was für eine Schuhgröße du hast. Sie wissen mittlerweile alles über dich. Und es wird noch extremer. So, wir als Christen, wir müssen vorbereitet sein. Das nächste Bild, was ich habe, kann ich euch nicht, ich kann noch nicht sagen, das ist so, das ist bestätigt. Mach mal das nächste Bild. Das ist sein Stammbaum. Seht ihr, da ganz unten ist er, Klaus Schwab. Die Marianne Schwab, geborene Rothschild, ist seine Mutter.
die Familie Rothschild ist die satanischste Firma und Familie dieser Welt. Die haben 1780 irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, vergib mir, wenn die Zahl nicht genau stimmt, haben die ein Geschäft angefangen, ein Geldwechselgeschäft in Frankfurt am Main. Und da hatten sie ein rotes Schild draußen und dann haben sie sich umbenannt in Rothschild. Und diese eine Familie besitzt jede Bank dieser Welt. Eine Familie besitzt jede Bank dieser Welt. Hört ihr mir zu? Sie besitzen jede Staatsbank dieser Welt. Die gehört den Rothschilds. Ein Rothschild hat einmal gesagt, es ist egal, wer regiert, solange wir das Geld kontrollieren. Sie haben im Zweiten Weltkrieg Adolf Hitler finanziert, die Russen, die Engländer, die Franzosen und die Amis. Weil sie immer in jedem Krieg gewinnen. Es ist egal, wer den Krieg gewinnt, die Rothschilds gewinnen. Das ist eine böse Familie. Und hört mir gut zu, was ich euch jetzt sage, ist kein Witz. Sie haben sich seit 250 Jahren total Satan verkauft, die ganze Familie. Alle, ohne Ausnahme. Sind alle Satanisten. Und ihr wisst, was der Teufel zu Jesus sagte. Was sagt er zu ihm? Wenn du niederfällst und mich anbetest, gebe ich dir die ganze Erde. Korrekt? Es ist kein Fake. Diese Familie hat es getan. Mittlerweile besitzen sie jede Bank dieser Welt. Jedes Finanzsystem gehört ihnen. Das nächste Bild. Nochmal von näher. Nee, das macht nichts. Einfach weitermachen. Seht ihr ihn nochmal? Das ist kein lieber netter Herr. Ihr könnt ihn selber mal googeln. Da gibt's Bilder mit der Merkel, mit George Soros, mit dem amerikanischen Präsidenten, sogar mit dem iranischen Präsidenten. Wenn ihr denkt, dass die alle irgendwo getrennt sind, vergisst es. Satans Reich ist nicht uneins, hat Jesus gesagt. Ist nur kurz, ich will euch das sagen, damit ihr es gehört habt. Jetzt zeige ich euch zwei Bilder von zwei Damen von den Rothschilds. Die tragen Satan um den Hals. Guckt's euch an, nächstes Bild. Seht ihr? Ist die Philippine Rothschild, heißt die, glaube ich. Guck mal, die trägt Satan um den Hals. Seht ihr das? Sie machen nicht mal ein Hehl daraus, dass sie Satan gehören. Ein goldenes Medaillon. Wer ist es? Satan. Satan direkt. Gibt's noch mehrere, gibt's auch andere. Das nächste Bild, noch eine Dame von Rothschilds. Die hat auch was um den Hals. Ja? Die ganze Familie, wenn ihr meint, ich erzähle euch wieder Verschwörungstheorien oder ich erzähle euch irgendeinen Käse oder ich möchte euch Angst machen. Leute, es ist Tatsache, ihnen gehört alles. Ihnen gehört im Prinzip die ganze Welt. Satan hat sie ihnen übergeben. Und er sagt ihnen, sie dürfen herrschen. Sie herrschen aber nicht lange. Amen. Letzte Woche in der Predigt, was haben wir durchgenommen? Gott zerschlägt alle Pläne der Gottlosen. Haben wir das gehört? Auch wenn die seit 250 Jahren herrschen und Marionetten ein- und aussetzen, wir wissen, wir gehören Jesus. Ich möchte euch das sagen, dass ihr nicht überrascht seid, wenn diese Dinge kommen. Wir reden seit 30 Jahren, ich zumindest, seit ich glaube, ich bin über die Endzeit. Jetzt hat's angefangen. Wir sind im Anfang der Endzeit, von dem, was die Bibel sagt, was kommt. Wir sehen's vor unseren Augen. Auch der Virus ist von denen gemacht. Die wollen die Menschheit dezimieren. Jetzt gibt's natürlich Christen, mit denen habe ich manchmal auch Kontakt. Ja, du spinnst und alles Verschwörungstheorie. Okay, in Ordnung. Ich lasse jedem seine Meinung. Aber ich sag's euch, ihr macht euch selber eine Meinung. Googelt, solange es noch geht. Es wird nicht mehr lange gehen. Okay? So, Bilder weg. Und jetzt gehen wir ins Wort Gottes. Zweiter Teil. Halleluja. Geht's euch noch gut? Ah, da bin ich doch happy, oder? Römer 8, ab Vers 26. Jetzt weiß ich nicht mehr, habe ich neue Genfer, glaube ich, genommen. Ja, ich glaube, ich habe neue Genfer. Merken wir gleich. Mach mal neue Genfer dran. Hast du schon? Genau. So, Halleluja. Was ist gut in dieser Zeit? Wir sind mittendrin in einer satanischen Zeit, in etwas, was nicht gut läuft. Mir macht es auch keinen Spaß. Ich würde euch gerne etwas anderes erzählen. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Jesus schaut einmal in der Woche vorbei und alles wird gut. Es steht halt nicht im Wort. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Ich würde mir auch wünschen, da steht was anders. Ja, wir werden alle alt und glücklich und haben unsere Enkel auf dem Schoß und dann sehen wir die Ururenkel und alles läuft weiter wie immer, aber Gott hat einen anderen Plan. Es wird anders laufen. Und eines der größten Dinge, die Gott uns geschenkt hat, um im Sieg zu bleiben, ist das Sprachengebet. Im Sprachengebet beten wir zu 100% den Willen Gottes. Korrekt? Stellt euch vor, hier ist irgendein Single und ich bete für diesen Single, dass er einen Partner findet oder sie. Das ist Manipulation, weil Gott es nicht gesagt hat, okay? Ich bete etwas, was aus meinen Emotionen kommt, weil ich sehe, oh, die Joe alleine. Leute, das ist nicht gut, aber wenn ich im, und das ist nur ein Beispiel für viele, wenn ich aber in Sprachen bete, bete ich zu 100% den Willen Gottes. Und das Gute ist, ich weiß nicht mal, für wen ich bete, ich weiß nicht, was ich bete, aber der Heilige Geist verwendet sich für mich in unaussprechlichen Seufzern und Flehen, wie es hier steht. Auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein, er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Ja? Wir lernen das immer mehr, aber du kannst, wenn du Sprachen betest, keine Fehler machen. Okay? Nächster Vers. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinen Flehen und Seufzen sagen will. Ist es nicht cool? Du musst dich nicht mal bemühen, du brauchst nicht mal Abitur, um in Sprachen zu beten. Ist das nicht toll? Hä? Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Mit anderen Worten, du kannst nie effektiver beten, als wie wenn du in Sprachen betest. Schon mal gemerkt, dass der Teufel alles dran setzt, dass du, wenn du anfängst, in Sprachen zu beten, du nicht mehr weiter betest. Auf einmal fällt dir ein, oh, ich muss ja noch das einkaufen, ich muss schön aufschreiben. Oh, dann klingelt's an der Türe, dann klingelt das Telefon, dann kriegst du eine WhatsApp. Dann kommt gerade im Fernsehen was Spannendes, wenn der im Hintergrund läuft. Schon mal erlebt? Der Teufel will verhindern, dass du in Sprachen betest. Warum? Weil du da einen Sieg hast, weil du einen Durchbruch erlebst. Weil du betest das, was Gott will, dass du betest. Wir denken oft so und Gott denkt so. Vielleicht hast du gerade einen Punkt, den du gern verändert haben willst, du würdest gern dafür beten, dass Gott eingreift. Und dann betest du in Sprachen und betest für die Kinder irgendwo in Rumänien. Weißt du nie, erfährst du nie. Gut so. Du musst nur vertrauen. Amen. Halleluja, nächster Vers. Eines aber wissen wir. Diesen Vers kennen wir alle, gell? Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Ist es nicht der Hammer? Auch diese Endzeit. Auch alles, was in dieser Zeit kommt, auch wenn das Bargeld weg ist, egal was auf uns zukommt. Wisst ihr, ich bin ein Pastor, ich möchte euch vorbereiten. Ich möchte, dass ihr trainiert seid für das Schlimmste und hofft, dass das Beste kommt. Versteht ihr, was ich sagen will? Feuerwehrmänner, die im Feuerwehrhaus sitzen, Berufsfeuerwehrmänner, Bier saufen und Pizza essen den ganzen Tag. Und dann kommt der Alarm. Was haben die? Die haben ein Problem. Wenn sie Pizza essen und Bier saufen den ganzen Tag und es kommt kein Alarm, alles okay. Aber wenn der Alarm kommt, voller Einsatz gefragt. Versteht ihr? Ich weiß, das sind Themen, manche Christen mögen die nicht. Ich weiß, die machen zu, die wollen das nicht hören, ja? Vorhin haben wir gehört, wenn die Assyrer kommen, geben manche gleich auf, weil die ja so schlimm sind. Wenn du bei manchen Christen vom Teufel redest, merkst du schon an ihrem Blick, an ihren Augen, sei doch still. Das interessiert mich nicht. Das ist eigentlich im Teufel sein liebstes Ding. Ich habe es ja oft so erklärt, wenn du behauptest, gibt keine Einbrecher. Gibt keine. Das ist denen am liebsten. Lass die Türe auf, schließ nicht mehr ab. Ist am einfachsten für die. Ja, wenn dann der Kühlschrank weg ist, kannst du morgens hinstehen und sagen, ja, vielleicht war da nie einer. So sind manche Christen. Beweis das mal. Zeig mir mal ein Foto. Ja, ich habe deinen Kühlschrank nicht fotografiert. Ah, siehst du? Du kannst nichts beweisen. Du behauptest nur. Yo, okay, kann man machen. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung. Du bist in Übereinstimmung, überleg dir das mal, mit dem Plan Gottes berufen. Entspann dich mal. Komm mal raus aus dem Druck, Christ zu sein. Komm mal raus aus dem Leistungsdenken. Du bist mit deiner Existenz in voller Übereinstimmung mit Gottes Plan. Nur, dass es dich gibt. Gott ist so gut, dass er alles für dich getan hat und nur eines von dir möchte, dass du ihn liebst. Alles andere ist Religion. Und aus der Liebe fließt Tun. Aus der Liebe mache ich gerne Sachen. Für jemanden, den ich liebe. Egal, wer das ist. Ich tue es gerne. Ich habe Freude daran, zu helfen, zu schenken, anzurufen, nachzufragen, Zeit zu investieren, zum Essen einzuladen, was auch immer. Richtig? Gott hat dasselbe mit dir. Er hat Freude an dir. Religion sagt dir, das ist nicht genug, Thomas. Du musst beten, du musst fasten, du musst raus, du musst dies, du musst das. Hör ich auch immer wieder. Es sind Geister, die ich rauswerfe. Ich brauche die nicht. Ich bin in vollkommener Übereinstimmung, lass uns das mal sagen, ich bin in vollkommener Übereinstimmung mit dem Plan Gottes. Amen. Merkt ihr, wie so religiöse Geister so... Ich spüre das manchmal in der Atmosphäre, wie die abhauen. Satan schickt sie dann wieder, sagen die, wir wollen das nicht hören. Der predigt gut, hör auf. Wisst ihr, sobald die Wahrheit gepredigt wird, ich weiß nicht, ob ihr das schon verstanden habt, wir predigen den Mächten. Wisst ihr das? Wenn du das Wort Gottes lehrst oder ich, wenn du Zeugnis gibst, wenn du jemand das Evangelium predigst, predigst du den Mächten. Satan macht immer noch dasselbe wie im Anfang. Er sagt, ich habe Gott vom Thron gestürzt, ich bin Gott. Stimmt es? Nein, er hat Gott nicht vom Thron gestürzt. Natürlich nicht, das sagt jemand, ja. Was er sagt, stimmt, aber er hat nicht Gott vom Thron gestürzt. Aber seine Dämonchen glauben das noch. Und wenn sie anfangen zu zweifeln, gibt's einer aufs Maul. Er spürt es, wenn sie zweifeln. Und dann kriegen sie Druck und kriegen sie Ärger. 29 sind wir, gell? Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen. Ist es gut oder schlecht? Es ist mehr als gut. Lange bevor du deine Häufchen gemacht hast. Lange, lange, lange bevor es stank bei dir. Lange, lange bevor der Unrat sichtbar wurde, hat Gott schon eine Entscheidung getroffen. Nämlich welche? Dass du ihm gehören sollst. Entspannt dich das oder stresst dich das? Macht dich das frei oder führt es dich in Gebundenheit? Wenn du Gott gehörst, ist es so, ja oder nein? Ja, Amen, komm, rede mit mir. Ja, Amen. Sag's laut. Ja, Amen. Nicht für mich, für dich. Amen heißt, so ist es. Wenn du Gott gehörst und Gott noch nicht die Entrückung hat sein lassen, was weiß er dann? Dass du und ich, dass wir durch diese Zeit müssen. Dann wird er nicht morgens aufwachen und sagen, Jesus, ich habe heute Nacht geträumt, es wird ganz schlimm. Jetzt sei nicht klugscheißerisch und sag, Gott schläft ja nicht. Weiß ich auch. Aber Gott wacht morgens nicht auf und sagt, oh je, was machen wir denn jetzt, Jesus? Dem Thomas geht so schlecht. Dem haben sie das Konto gesperrt. Den haben sie seine Existenz gelöscht. Kann man. Alles wird digitalisiert. Ich kann auf den Knopf drücken, ist deine Existenz weg. Übrigens können die auch Existenzen kreieren. Das macht die Kriminalpolizei täglich mit Leuten, die eine neue Identität annehmen müssen. Denen kreieren sie ein Geburtsdatum, da wird nachgetragen im Geburtsregister. Da kriegst du eine neue Identität, einen Ausweis. Und wenn man nachforscht, sieht man, na ja, der ist da geboren. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was alles funktioniert. Das ist nicht nur bei James Bond, gibt's im wirklichen Leben auch. Okay? Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass wir ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, hör zu, er hat von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen, dein und mein Wesen, so umgestaltet wird, dass wir dem Sohn immer gleicher werden. Ist das toll? Könnte man nachdenken und sagen, na, wenn ich damals bei den Cowboys gelebt hätte, oder bei den Römern, oder hier und da und dort. Nee, du bist genau zur richtigen Zeit auf die Welt gekommen. Es ist genau Gottes Plan, dass du und ich heute, jetzt und hier in dieser Zeit leben. Es wird nicht immer schlimmer, es war schon mal ganz schlimm. Vor der Sintflut war es ganz arg schlimm. Aber Gott weiß ja alles, dass wir umgestaltet werden. Nun gibt's Christen, die werden umgestaltet und es gibt Christen, die werden nicht umgestaltet. Das ist logisch. In welcher Geschwindigkeit geht's? Wer weiß es noch? In meiner, genau. Meiner, und Lydia sagt, bestimme ich. Ja, 100% richtig. Ich bestimme das Tempo, wie ich umgestaltet werde. Ich kann jeden Tag zum Heiligen Geist sagen, nö, will ich nicht, nein, mache ich nicht, nein, nicht mein Wille. Mein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wird nicht funktionieren. Das nennt man störrische, widerspenstige Kinder. Oder Leute, die sagen, ach, das ist doch alles gar nicht echt. Das wird gut, ich krieg mal Rente, alles ist sicher. Die Merkel macht es schon. Solche Christen gibt's auch. Dazwischen findest du alle anderen. Die Frage ist, lass ich mich umgestalten, nehme ich das Wort Gottes ernst? Leute, wir sind schon in einer Zeit, wo ich merke, es gibt immer mehr Christen, die das Wort nicht mehr ernst nehmen. Sie machen alles das, für was man im alten Bund gesteinigt wurde. Sie verstehen die Gnade nicht. Die Gnade ist nicht da, um weiterzumachen, sondern die Gnade ist da, um die Sünde zu besiegen. Amen. Und wir alle machen noch Bockmist. Komm, sei ehrlich. Das ist nicht der Punkt. Aber ich entspanne mich, weil Gott an meiner Bekehrung wusste, was er bekommt. Den Thomas. Wow, das war für ihn nichts Verwunderliches. Für mich ist manchmal verwunderlich, dass ich mich bekehren durfte. Dass er mich, kleiner Drecksack, gewählt hat. Du auch. Aber Gott weiß, was er an dir hat. Und er liebt dich trotzdem. Amen. Weil seine Liebe bedingungslos ist. Das verstehen wir wieder nicht, weil in unserem Verstand gibt es keine bedingungslose Liebe. Ist der Martin lieb zu mir, bin ich lieb zu Martin. Wirft der Martin was ins Opfer, nehme ich mir Zeit für den Martin. So ist das menschliche Herz, stimmt's? Jetzt denkt ihr alle, der Thomas, ihr guckt ja mal, der Martin ins Opfer wirft. Guck mal in dein Leben und schau, welcher Martin bei dir rumspringt. Und wer bei dir was in dein Opferkörbchen wirft. Jetzt habe ich euch, ja? Der Heilige Geist weiß immer, wie er euch kriegt. Ich nehme mich, sonst ist wieder irgendjemand beleidigt. Und ich bin mit Martin gut, gell, Martin? Wir haben viel Spaß miteinander. Vor allem, wenn wir Auto reparieren, gell? Alles gut. Dass unser ganzes Wesen umgestaltet wird, dass wir dem Sohn immer gleich werden. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Überlege mal, du bist der Bruder von Jesus. Und die Schwester. Oha. Schon mal drüber nachgedacht. Gott nennt dich Bruder von Jesus. Da bist du die Familie. Was? Hineingeboren. Durch was bist du hineingeboren? Durch den Heiligen Geist. Derselbe Same, mit dem Maria schwanger wurde, mit demselben Samen hast du dich bekehrt. Es ist genau derselbe Same. Und der Teufel kommt immer wieder und will dir sagen, und du willst Christ sein? Yo, check meinen himmlischen Ausweis. Thomas Christus steht da. Amen. Ey, Leute, ihr müsst kühn werden. Ihr müsst frei werden, ihr müsst mutig werden, ihr müsst weggucken von euch, ihr müsst erkennen, wer ihr seid. Die Bibel sagt, dass wenn die Endzeit kommt, ich kann euch nicht versprechen, wie viel wir davon erleben, wie viel nicht. Ich bereite mich auf die Trübsal, so gut es geht, vor. Und wenn ich sie nicht erleben muss, Halleluja. Aber was ist wenn? Dann muss ich vorbereitet sein. Was mache ich, wenn mein Konto gesperrt ist? Habe ich den Glauben, dass Manna in mein Wohnzimmer fällt? Wenn mein Heizöltank leer ist, habe ich den Glauben, dass das Öl übernatürlich sich vermehrt? Habe ich den Glauben, um es auf den Punkt zu bringen, dass Gott ein Gott der Wunder ist? Die Bibel sagt, dass wenn die Zeit kommt, wo wir Wunder brauchen, werden wir sie haben. Wir haben so wenige, weil wir sie nicht brauchen. Komm, sei ehrlich. Wir gehen, wenn wir arbeitslos sind, aufs Arbeitsamt. Wenn wir krank sind, gehen wir zum Doc. Wir haben immer einen. Gott ist dann irgendwann, wenn der Doc nicht helfen kann, uns arbeitsam, dann fällt uns wieder ein, ach, da gab's ja noch einen. Mein großer Bruder. Aber all das ist nicht schlimm. Es ist Lernprozess. Es ist Veränderung. Amen. Veränderung ist gut. Die Bibel nennt es auch Wachstum. Wenn ein Baum immer größer und stärker wird, ist es gut, nicht schlecht. Manche Christen wollen immer klein sein. Ich möchte gern wieder so ein Baby sein. Jo. Babys machen nicht viel. Die brüllen und die kacken. Wir machen die den ganzen Tag. Futter natürlich auch, sonst können sie nichts kacken. Also ich habe gedacht, ihr wisst es. Ich erwähne es halt doch, wenn es reingerufen wird. Füttern, fressen, kacken, schlafen. Ist das das, was Gott will? Sollen wir Christen sein, die fressen, kacken, schlafen? Kacker machen. Ja, jetzt habe ich wieder kacken gesagt. Ihr wisst schon, ne? Nächster Vers. Und weil Gott sie für diese Zeit bestimmt hat. Ups. Gott hat dich für diese Zeit bestimmt. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt vor kurzem. Du bist genau in diese Zeit hineingeboren. Leute, wenn wir Informationen haben, was so draußen passiert und was die so planen, musst du immer eine Entscheidung treffen. Angst oder Glauben? Dazwischen gibt's nichts. Angst oder Glauben? Wir müssen immer eine Entscheidung treffen. Glaube ich Gott oder habe ich Angst? Der schlechteste Berater in deinem Leben ist Angst. Sage ich Menschen immer und immer und immer wieder. Jede Entscheidung, die du unter Angst triffst, wirst du brutalst bereuen. Wenn du kündigst deinen Job, weil du gehört hast, die Firma macht zu und du bekommst Panik und denkst, oh, ich verlasse das sinkende Schiff rechtzeitig und du kündigst jetzt und jetzt war da gar nichts dran an dem Gerücht, der Firma geht's gut, jetzt bist du draußen, du hast noch keinen neuen Job, du hast ein Problem, du hast eine Entscheidung getroffen aus Angst, versteht ihr? Oder du verkaufst dein Haus und gehst irgendwo an die Enden der Erde. Und es hat Gott nicht geredet, weil du es aus Angst getroffen hast, wirst du es bereuen. Wenn du aus Angst mit 45 einen der drei Männer, die noch Single sind, in der Gemeinde heiratest, weil du denkst, Mensch, soll ich nochmal 20 Jahre warten, dann nehme ich halt den. Oh, wow. Weiß nicht, ob das gut ist. Mehr mache ich gar nicht, da höre ich schon auf. Wir sind berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Wann hat Gott dich für gerecht erklärt? Wann? Sag's laut, Martin. Vor 2000 Jahren am Kreuz, durch den Tod Jesu, nochmal, er hat seine Gerechtigkeit wie ein Anzug und ans Kreuz gelegt und hat dort am Kreuz deine Ungerechtigkeit angezogen. Am Kreuz liegt was? Die Gerechtigkeit. Für jeden, der kommt und diesen Anzug anzieht, durch die Wiedergeburt. Wann wird's aktiv, die Gerechtigkeit Gottes? Im Moment, wo du dich bekehrst. Erworben, geschaffen, freigesetzt wurde sie vor 2000 Jahren am Kreuz. Aber bis du dich bekehrt hast, war es für dich nicht aktiv. Richtig? Du warst ein Sünder und verloren. Dem Moment, wo du dich bekehrt hast, wurde es für dich aktiv. Und hier heißt es, an dem Moment, wo du dich bekehrt hast, hat Gott dich für gerecht erklärt. Und dann wird es aktiv, wo es heißt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Warum laufen dann so viele Christen mit Verdammnis rum? Weil sie nicht glauben, was hier steht. Oder der Teufel sie abermals belügt, indem er sagt, deine Zehnerkarte ist voll, jetzt hast du es schon wieder gemacht. Korrekt? Was ist das Einzige, was uns Christen besiegen kann? L-Ü-G-E. Das ist das Einzige, was uns besiegen kann. Die Lüge. Wenn du die Lüge glaubst, hast du verloren. Korrekt? Leute. Ist wichtig für uns, dass wir das verstehen. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Ich finde es immer so interessant, wenn so in den Fernsehsendern, die ich gerne schaue, andere Religionen kommen. Da musst du an so Holzrädchen drehen, die sind heilig, ist ein heiliger Ort. Oder so Wimpelchen auf dem Berg hängen, damit die Götter sich freuen. Oder du machst so eine Opfergabe, die dann da den Vulkan runterpurzelt und ins Feuer rein, dann ist der Gott ganz happy, dass er heute Frühstück kriegt. Und ich denke mir so, was Menschen alles machen, um ein Stück sich gerecht zu fühlen. Und ich bin die Gerechtigkeit in Christus Jesus. Ich bin sie. Ich suche sie nicht, ich bin sie. Was bringt mich aus dieser Gerechtigkeit raus? Nochmal. Es geht nicht darum, was ich euch sage. Es geht nicht darum, was eine Religion lehrt. Es ist einzig und alleine nur, was Gott über dich sagt. Wenn Gott dich zur Gerechtigkeit erklärt hat und du das annimmst, wer kann dich dann noch irgendwie rausbringen aus dem Stand der Gerechtigkeit? Eigentlich niemand, korrekt? Das ist unmöglich. Kein Dämon, kein Engel, kein Mensch. Nur eine Sache. Die Lüge. Sollte Gott gesagt haben, du bist wirklich gerecht, hat er das auch für dich gemeint? Wo kommst du her? Aus Monnem? In Monnem gibt's keine Gerechte. No. Die wohnen alle unter der Brücke. Da, ist das wahr? Nein. Ich mach's ein bisschen lustig jetzt. Wenn du das aber glaubst, ich nehme jetzt ganz banales Beispiel, der Teufel kommt immer raffiniert, dann bekommt Zweifel in deinem Herzen Raum. Lüge dockt an und auf einmal spürst du Ungerechtigkeit. Jetzt pass auf, jetzt passiert etwas. Wenn du jetzt nicht aufpasst, wenn du Ungerechtigkeit spürst, weil der Teufel wird dir Leute schicken, die das bestätigen. Die sagen, hey Schwester, ich hatte heute Nacht einen Traum über dich. Hast du irgendwas angestellt? Ich spüre Ungerechtigkeit über dir. Aufpassen, Attention. Eine Lüge wird bestätigt durch eine weitere Lüge. Was sagt das Wort Gottes? Wenn du das Wort Gottes kennst, stehst du auf sicherem Boden. Selbst wenn ich dir etwas erzähle, was nicht im Wort steht, kannst du sagen, Thomas, das steht da nicht. Korrekt? Ich kann auch abrutschen, abfallen oder schräg werden. Theoretisch ist es möglich. Okay? Sei froh, dass du eine Gemeinde bist, wo der Pastor das zugibt. Gibt andere Gemeinden, wo der ein Halbgott ist. Alles, was der sagt, ist, ne? Aufpassen. Aber du siehst hier im Wort, Gott hat dich gerecht gemacht. Schon mal erlebt, dass manche Menschen dich komisch angucken und manchmal auch sagen, was ist denn anders an dir? Sie spüren die Gerechtigkeit. Und manchmal ist es sogar so, dass deine Gerechtigkeit, die du von Gott empfangen hast, bei ihnen die Sünde offenbart. Sie fühlen sich in deiner Gegenwart unangenehm. Und dann projizieren sie das auf dich und sagen, was, du bist so komisch, immer wenn du kommst, da, ich fühle mich nicht gut. Yo, Licht vertreibt die Finsternis. Oder sie sagen, wenn ich bei dir zu Besuch bin, da sitze ich auf deinem Esszimmerstuhl wie Juckpulver. Ja, warum? Weil Gott da ist. Weil Gerechtigkeit spürbar ist, genauso wie Ungerechtigkeit. Ungerechte Typen spürt man. Schon mal erlebt? Bin gestern am Haus vorbeigefahren, bin ich einfach nur gefahren, da saß ein Typ außen. Ich denke schon, boah, aber ich den von Weitem sehe, sah aus wie so ein Zuhälter. Und dann fahre ich vorbei und er guckt in mein Auto rein, ich gucke ihm in die Augen und denke, ich gucke in zwei schwarze Tunnels. Und dann ging so, wie so Sprechblasen auf, wo ich seine Sünde sah. Will ich das? Nö. Brauche ich auch nicht. Aber das sind Dinge, die Gott manchmal macht. Ich verurteile ihn ja nicht, sondern ich sehe, was da los ist. Wisst ihr, umgekehrt ist es genauso. Menschen, die dich treffen, merken, da ist nichts mehr mit Sünde. Gerechtigkeit, heilig und so weiter. Sie spüren das. Und manchmal kriegen sie sogar Angst vor dir. Und wenn du dann manchmal recht hast, sagen, warum hast denn du immer recht? Hast du immer so eine Vorahnung? Gott ist gut, oder? Ich weiß gar nicht, wo das heute hingeht, aber ich find's gut. Nächster Vers. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Ist Gott für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Auch in der Endzeit nicht. Haben wir vorhin gesungen? Ganz genau, ich habe dran gedacht. Leute, hast du schon Entscheidungen getroffen? Jetzt im Frieden, jetzt in der Freiheit. Was ist, wenn Verfolgung kommt? Werde ich zu Jesus stehen, ja oder nein? Wenn sie dir eine Pistole an den Kopf fallen, sagen, du schwörst ab, jetzt laut und dann darfst du gehen. Oder wir erschießen dich jetzt und hier. Hast du eine Entscheidung getroffen? Ich weiß, dass allein dieser Satz viele Christen, der spinnt doch. Sowas fragt man nicht. Leute, 100.000 Christen werden jedes Jahr für ihren Glauben umgebracht. Das ist nicht Fantasy, das ist Reality überall auf der Welt. Und haben wir die Garantie, dass es hier nicht so ist oder kommt? Haben wir nicht, oder? Aber wenn du dich nie damit beschäftigt hast, dann wird es dich überrennen in der Situation, wo es passiert. Columbine High School Massacre. Könnt ihr euch erinnern, in Amerika? Das High School Massacre? Sie gingen da zu einem Mädchen, gibt's einen Film drüber, ein Buch, die war Christin. Da haben sie unterm Schreibtisch entdeckt. Und hat er die Pistole ins Gesicht gehalten und gesagt, du bist doch Christ, oder? Und sie, ja, schwör deinem Gott ab oder du stirbst. Dann sagt sie, werde ich nicht tun. Bumm. Leute, hast du den Mut, wie so ein 16-jähriges Mädchen, die sagt, mein Christus, du kannst mir alles klauen, aber nicht mein Gott, nicht mein Jesus. Amen. Leute, das ist wichtig, dass wir so eine Herzenshaltung haben, dass wir eine Überzeugung haben. Wisst ihr, Menschen sterben für ihr Land. Menschen sterben für einen Fußballclub. Oh, ich würde sterben für einen Hamburger. Es gibt in der Bibel welche, die haben ihr Erstgeburtsrecht verkauft für eine kleine Speise. Leute, die im Geist nichts raffen, die nicht Gott ernst nehmen, die sind immer so drauf. Aber wir nicht. Wir können sagen, hey, was kann wieder uns sein? Ich habe heute Morgen gesagt, Herr, eigentlich wollte ich so ein bisschen entspannen im Lobpreisgottesdienst. Da habe ich gemerkt, wie das Wort kommt und sprudelt und kommt. Dann sage ich, danke, Herr, ja, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Amen. Und Gott sagt, mach ihnen Mut mit meinem Wort. Aber wir verstecken uns nicht vor der Wahrheit. Oder? Halleluja. Wer kann wieder uns sein? Wer kann uns irgendwas anhaben? Nächster Vers. Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont. Er hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Haben wir schon geklärt. Okay, weiter geht's. Wird er es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Gott selbst erklärt dich für gerecht. Okay, nochmal Wiederholung, weiter. Ist da noch jemand, den sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden, er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Einen besseren Fürsprecher, wie du momentan hast, wirst du niemals finden. Bevor du sündigst, steht Jesus schon beim Herrn, beim Vater und sagt, Papa, der Thomas macht es nachher um 11 oder um 12 oder um 2, vergib ihm. Und der Vater sagt, ja, weil der Vater keinen Wunsch von Jesus ausschlägt. Ist noch nie passiert, wird nie passieren. Die beiden sind eins. Okay? Halleluja. Weiter. Nochmal, von Gott bist du gerecht gemacht. Verstanden? Das heißt aber nicht, dass du nicht Verfolgung hier erleiden wirst. Habt ihr das verstanden? Okay. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Haben wir das gerade gelesen? Leute, unsere Geschwister auf der ganzen Welt, egal wo, erleben das täglich. Ob das in Nordkorea im Gefängnis ist, in China, wo es jetzt die ganzen Gemeinden und Kirchen abreißen, ob das im Südsudan ist, Südsudan christlich, Nordsudan muslimisch, unterstützt von Saudi-Arabien, überall her kriegen die Waffen und Geld, im Süden, das interessiert niemand. Boko Haram, die Mädchen entführen, sie zwangsverheiraten, und ihnen dann den Koran auswendig, müssen Koran auswendig lernen. Wer das nicht macht, wird geschlagen und totgeschlagen. Ich habe ein Video gesehen, wo sie Kinder totschlagen. Willst du nicht sehen. Da blutet das Herz. Aber ich schaue so Sachen an, weil es mich aufrüttelt. Und ich sehe, es ist nicht alles Eierbubaya. Nachher sitzen wir beim Schnitzel und freuen uns. Alles gut, Gott hat es gegeben. Gott sei Dank haben wir das. Aber sind wir auch bereit, über den Tellerrand zu schauen? Zu begreifen, es ist ernst in dieser Zeit, in der wir leben. Der Teufel hasst dich und er sitzt nicht mehr dran. Ich habe die Woche etwas gelesen von Satanisten. Die haben geschrieben, die Christen sind die größte Plage auf dieser Erde, die uns entgegenstehen und die müssen vernichtet werden. Er redet nicht von den katholischen oder Namenschristen, egal wie. Da gibt's auch Wiedergeborene bei den Katholiken, aber nicht viele. Sondern er redet von denen, die wiedergeboren sind, geisterfüllt und so ein Power-Lobpreis machen wie heute Morgen, wo Gottes Herz erfreut und Satans Kopf schmerzt. Von denen redet er, die brennen. Nicht von denen, die lauwarm sind. Könnt ihr noch oder wird's zu viel? Hier steht, was kommen könnte. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Hunger. Kennen wir das hier? Nee. Was ist, wenn du nicht mehr einkaufen darfst? Vielleicht gibt es in irgendeiner Form einen neuen Judenstern, den du irgendwo hinkriegst. Oder ein Tattoo auf die Stirne. Christ, darfst du nirgends mehr rein. Wissen wir es? Ich weiß es nicht. Und ich hoffe, ich erlebe das alles nicht. Ich hoffe, ich erlebe nichts davon. Aber kann ich es bestimmen? Kann ich es mir raussuchen? Kann ich sagen, nö? Wisst ihr, der Prophet, glaubt, Agabus hieß er, ich weiß nicht mehr genau, der hat Paulus gesehen in einer Vision, wo die Hände gebunden waren. Und er sagt zu ihm, deine Hände werden gebunden, geh nicht nach Rom. Kann man so auslegen, korrekt? Was war die korrekte Auslegung, die Paulus schon wusste? Christus hat mir aufgetragen, nach Rom zu gehen, damit ich vor dem Kaiser spreche. Was war der Weg dahin? Gefesselt. Wir können nicht sagen, yo, supidubi, alles grün. Wir haben Friede, Freude, Eierkuchen, Eier, Bobaya. Die Älteren unter uns, die sagen mir manchmal, bin ich froh, dass ich schon so alt bin. Vielleicht macht Gott ja noch 30 Jahre dazu. Dann erleben wir es zusammen. Ich weiß es nicht. Ich wünsche es dir nicht, ja. Ich wünsche es mir nicht. Aber ich weiß es nicht, ja. Ich weiß nur, dass Gott einen Sinn für Humor hat. Und ich weiß, dass in meinem Leben alles ohne Ausnahme anders kam, wie ich es geplant oder mir gewünscht habe. Aber alles, nichts davon ist mein Musikstück. Ich höre das nur spielen. Aber ich habe es nicht geschrieben und manchmal gefällt mir weder die Melodie noch der Rhythmus. Weil ich da mit muss, mit dem Rhythmus. Nächster Vers. Oha, ich glaube, es geht noch ein bisschen an... Für die, denen das jetzt nicht gefällt, ich habe es nicht geschrieben. Ich bin nicht verantwortlich. Mit all dem müssen wir rechnen. Ich habe es nicht geschrieben. Nochmal. Mit all dem müssen wir rechnen. Ist die Bibel korrekt oder nicht? Ist es die Wahrheit oder nicht? Manche streichen das wahrscheinlich in ihrer Bibel. Ich habe mich verrechnet. Edgebatch. Nee, das wird nicht klappen. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tode bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Das haben wir vielleicht bisher noch nicht so erlebt in dem Ausmaß, aber ich weiß nicht, ob das schlimmer wird. Ich denke nicht, dass es besser wird, wenn ich ehrlich bin. Es bleibt höchstens so, wie es ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser wird. Äußerlich. Innerlich ja. Weil wir werden jeden Tag erneuert, ein Stück mehr. In des Ebenbildes, wer weiß es noch? Christus des Sohnes. Amen. Halleluja. Ihr seid gut. Aber äußerlich, was drumherum passiert, da läuft ein Programm. Versteht ihr? Und wir laufen auf die Spitze der Pyramide zu. Unten ist schön breit, oben wird's immer enger. Die Zeit und die Dinge, die passieren, das geht in einer schnelleren Taktung. Ich merke es an euch, ihr, die ihr neu da seid. Ihr lernt Dinge in 3 Monaten. Da habe ich 3 Jahre dafür gebraucht. Ihr lernt Dinge in 3 Jahren, da habe ich 30 Jahre dafür gebraucht, ohne Übertreibung. Warum? Warum lernt ihr schneller als ich? Weil ihr schlauer seid? Weil ihr mehr Gnade habt? Nein, weil die Zeit ausläuft. Weil Gott nicht mehr so lange spielen kann und Eier, Bobaya und lass den Kleinen mal. Nee, wir haben die Zeit nicht mehr. Es ist so, Leute. Und wenn ich alleine nur überlege, was ich unter der Woche für Angriffe habe. Dämonische Angriffe, wo ich manchmal am Verzweifeln bin oder denke, ich muss jetzt in die Klapse. Wenn Gott nicht immer wieder eingreifen würde, warum hasst mich der Teufel so? Weil ich festhalte am Wort Gottes. Ich lerne Christen kennen, denen geht's so gut. Die haben keine Ahnung vom Wort Gottes. Das interessiert die auch nicht groß. Und denen geht's so gut. Denke ich mir manchmal, Mann, Mann, Mann. Ist es nicht wieder der breite und der schmale Weg? Sind wir nicht schon wieder bei denen, die zuhören und die nicht zuhören? Es kostet immer einen Preis, wenn du am Ball bleibst. Stimmt's? Nächster Vers. Ich liebe diesen Teil, was wir jetzt lesen. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Seht ihr, was die Bibel sagt? Die nennt immer das Problem und gibt die Lösung. Wenn sie mich umbringen um meines Glaubens willen, dann ist es halt so. Stimmt? Ich habe 3 Jahre in El Paso gelebt, an der Grenze zu Mexiko. El Paso hat so 400.000 Einwohner grob und Juarez auf der anderen Seite vom Rio Grande 1,2 Millionen. Dort haben sie jetzt schon 100.000 Menschen umgebracht wegen den Drogen. Dort ist Kriegsgebiet. Und ich habe einen Bericht gesehen von einem Pastor dort, der dort eine kleine Gemeinde hat. Und die haben gebetet gegen die Drogenbarone. Und dann haben sie ihn gewarnt. Die kamen rein mit den Kalaschnikows in den Gottesdienst. Haben gesagt, wenn du nicht aufhörst, ist dein Leben zu Ende. Er hat Gott gefragt, was er tun soll. Gott hat gesagt, mach weiter. Dann haben sie seinen 24-jährigen Sohn entführt, aufs Brutalste gefoltert und erschossen. Danke, Jesus. Hä? Halleluja, preis dem Herrn. Ich war gehorsam, wurde belohnt. Und dann haben sie ihn gefragt, machst du weiter oder hörst du auf? Und dann hat er gesagt, ich mach weiter. Und hat er mit Jesus gedealt und hat Jesus zu ihm gesagt, sie werden auch dich umbringen. Aber ich werde mit dir sein bis zum Schluss. Oder du entscheidest dich aufzuhören, dann wirst du weiterleben. Leute, ich erzähle euch keine Märchen. Und er hat gesagt, nee, Jesus, ich gebe nicht auf. Ich mach weiter. Und haben sie ihn erschossen. Verstehen wir das alles in unserem Verstand? Verstehen wir nicht. Da war ein Fernsehteam dort, die den Mann zu dieser Zeit begleitet haben. Konntest den toten Sohn sehen, die Blutlache wegläuft, konntest du alles, jeden Tag erschießen die Tausende von Menschen. Überall in der Stadt. Die Polizei macht gar nichts mehr, die sammelt nur noch die Leichen ein, das war's. Ich war da früher, bin ich da durch die Straßen gelaufen, wir waren da auf dem Markt, im Restaurant und so weiter. Kriegsgebiet. Von 20 Jahre Unterschied bis jetzt 25 Jahre. Leute, überall auf der Welt geht's ab. Satan fordert Blut. Die Christen müssen weg. Warum? Weil sie gegen die Drogenbarone gebetet haben. Aber ich weiß eins. Überall, wo christliches Blut fließt, und das hat der Teufel nie verstanden, überall, wo christliches Blut fließt, kommt danach ein Sieg. Es kommt ein Sieg, weil es ein Samen ist, den Jesus legt, und danach kommt der Sieg. Der Teufel hat 3 Tage Party gemacht, nachdem der Nazarener aus dem Weg war. Was war am 3. Tag? Und danach, bis heute, ist Jesus in aller Munde. Gut oder schlecht. Aber nach 2000 Jahren reden die Menschen immer noch von Jesus. Pass auf, was da passiert. Pass auf, was passiert. Wart mal ab, Gott, ist noch nicht alles vorbei. Der Teufel gewinnt eine Zeit lang, aber dann ist Schluss. Dann greift Gott ein. Das haben wir vorhin gelesen, da kommt die Zuchtrute. Ha, ist das gut? In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Weiter? Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, hast du diese Überzeugung, dass weder Tod noch Leben, die Entscheidung triffst du. Bist du überzeugt, dass weder der Tod noch dein jetziges Leben, wie du es lebst, dich trennen kann von Gott? Halleluja. Weder Engel, und hier geht's auch um die bösen Engel, nicht die guten, noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Halleluja. Amen. Wenn du das verstanden hast, hast du nie wieder Angst. Du machst dir auch keine Sorgen, was kommt. Mach dir keine Sorgen, was kommt. Deal alles mit Gott. Er wird dir zu dir reden. Er wird mit dir dealen. Er wird dir sagen, was dran ist. Er ist ein Redner Gott. Das haben wir schon vor ein paar Sonntagen geklärt. Mach dir keine Angst. Dir ist es geschenkt. Es ist ja ein Geschenk für dich. Und ich lese das oft. Römer 8 ist meine Lieblingspassage in der Bibel. Ganz Römer 8 ist so genial. Das reicht eigentlich, um ein siegreiches Leben zu führen. Wo Gott auf deiner Seite ist. Halleluja. Sollen wir noch mal ein bisschen die Zuchtrute knallen lassen? Komm, wir singen noch 2, 3. Seid ihr dabei? Sammy, passt's? Perfekt. Halleluja. Und bete noch mal kurz mit mir. Vater, ich danke dir für das Wort heute Morgen. Ich danke dir für einen besonderen Gottesdienst. Vater, ich bete auch für die Zuhörer im Internet und für die, die die CD bekommen, dass der Segen in ihr Leben kommt, die Wahrheit in ihr Leben kommt, dass sie frei gemacht sind zu jedem guten Werk. Vater, wir singen jetzt noch 2, 3 Lieder dir zur Ehre und wir lassen noch mal die Zuchtrute knallen. Halleluja, weil du mit uns bist. Vater, danke, weil wir vollkommen in deinem Willen sind. Vollkommen in dem, was du für uns hast. Danke, dass wir dir gehören. Danke, dass wir nichts leisten müssen. Wir haben kein Leistungsevangelium. Wir haben ein Gnadenevangelium, wo uns alles geschenkt ist. Vater, danke für dieses Vorrecht. Halleluja. Amen.